Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir freuen uns sehr, ihn heute endlich hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar den Akkudoktor Dr. Andreas Schmitz. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich auch wahnsinnig, dabei zu sein.
Ja, für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, das werden nicht viele sein, aber trotzdem vielleicht so ein, zwei, drei, stelle ich dich nochmal gerne vor. Du bist ein sehr erfolgreicher YouTuber mit dem YouTube-Kanal Akkudoktor. Ganz, ganz toll, können wir sehr weiterempfehlen. Gucken Sie sich das alle auf jeden Fall alles an. Außerdem noch leidenschaftlicher PV- und Akkubastler, Blogger, Forumsbetreiber und eigentlich bist du überhaupt beruflich Wissenschaftler im Bereich mathematische Optimierung und künstliche Intelligenz beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR.
Andreas, wir sprechen heute über deine Petition, nennt sich Netzdienliche Zwischenspeicherung erneuerbarer Energien durch Kleinspeicher. Ganz, ganz toll. Liebes Publikum, gehen Sie mal auf die verlinkte Seite unter dem Podcast. Diese Petition, die ist noch bis zum 10. April aktiv. Das ist kommender Donnerstag, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen. Andreas, da schreibst du, Kleinspeicher könnten mit bereits 15 Gigawattstunden installierter Leistung und starkem Wachstum einen großen Beitrag zur Energiewende leisten. Aktuell arbeiten sie aber meist nicht netzdienlich, in Klammern netzausbausparend. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Diese Petition fordert bürokratische Hürden abbauen, Netzdienlichkeit durch Anreize und Markttransparenz fördern, mit Smart Meter Leitlösungen Kosten senken und den Rollout beschleunigen. Am Ende sagst du noch, machen wir Kleinspeicher zu einem echten Baustein der Energiewende. Ja, erklär erstmal die Hintergründe dieser Petition, Andreas. Liebes Publikum, unterschreiben Sie das am besten jetzt gleich.
Also einmal sehe ich es halt im Moment, gerade durch den Kontakt in unsere Community, dass die Energiewende gerade viele Vorteile für Eigenheimbesitzer bringt, also die sich zum Beispiel eine eigene PV installieren können, E-Auto haben, ne, irgendwie ein EMS installieren können und so weiter. Und ja, auch viele Förderungen teilweise dafür bekommen. Und es wäre natürlich auch schön, wenn man Leute jetzt, die zum Beispiel in Mietswohnungen leben und kleinere Haushalte, deutlich stärker mitnehmen könnte. Ja, das sorgt natürlich für mehr Akzeptanz, insbesondere dann, wenn die Leute dann auch irgendwie was davon haben konkret, also finanziell zum Beispiel. Und das ist im Moment nicht so richtig der Fall. Also kleine Haushalte werden so ein Stück weit in meinen Augen abgehängt und entsprechend ist auch die Zustimmung da so ein bisschen der zur Energiewende in den kleinen Haushalten. Und ja, das ist so ein Punkt, wo wir halt helfen möchten mit so ein paar konstruktiven Ideen. Also das war uns halt wichtig, dass das Ganze was Konstruktives ist. Ja, das Zweite ist schon, dass es schon auch aktuell einige Probleme mit dem deutschen Stromnetz gibt. Also da muss man, glaube ich, schon so ehrlich sein. Und besonders ein akutes, das jetzt unmittelbar mit privaten PV-Anlagen und auch Heimspeichern zu tun hat. Das wollen wir zumindest ein Stück weit adressieren. Man kann sich das so vorstellen, damals durch die Energiekrise und den starken Preisverfall von Solarmodulen und Batterien, ja, da haben sich natürlich damals jede Menge Leute gedacht, jetzt baue ich mir eine PV-Anlage, weil es günstig war und es macht mich unabhängiger von diesen ganzen Preisschwankungen. Das haben dann wirklich sehr, sehr viele Leute gemacht. Und das hat zu einem Ausbau geführt, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Und alles sinnvoll und nachvollziehbar. Also ich, wie gesagt, finde das auch klasse, dass das so gekommen ist. Aber jetzt haben wir halt viel mehr PV im Netz, als eigentlich geplant war. Und was cool ist, aber es entstehen halt auch ein paar Problemchen dadurch. Insbesondere so mittags, wenn die Sonne richtig scheint. Also da speisen dann ja alle Anlagen ins Stromnetz ein. Und dadurch entsteht dann der sogenannte Mittagspeak. Und der ist so heftig, dass PV-Anlagen wirklich abgeregelt werden müssen. Also die müssen dann praktisch ausgeschaltet werden, damit man das Netz dort nicht überlastet. Und abends wiederum ist dann die Sonne zum Beispiel weg und dann müssen tatsächlich wieder verstärkt Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke angeworfen werden. Und was man da eigentlich machen müsste, das sind so rund 8 bis 9 Gigawattstunden an Energie, die wir so mittags im Überfluss haben. Also ich habe das mal für einen so einen Tag jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen ausgerechnet. Und die müssten wir eigentlich eher so den Abend shiften. Das wäre so ein bisschen die Aufgabe, die wir da haben. Und wir haben aktuell 15 Gigawattstunden an Heimspeichern im Netz. Da kann man einfach berechnen, die könnten diesen Mittagsüberschuss halt schon in den Abend verlagern. Also das wäre auf jeden Fall von der reinen Zahl her möglich. Die tun es aber aktuell nicht so richtig gut, weil die meisten halt vormittags einfach schon voll sind. Und das heißt, diesen Mittagspeak dämpfen die dann gar nicht mehr so richtig ab. Aber mit so ein paar Regeländerungen und ein paar ganz guten finanziellen Anreizen, wie zum Beispiel freiwillige variable Netzentgelte, also wie gesagt, alles, was wir vorschlagen, immer nur rein freiwillig, das muss keiner machen, Auch für kleine Speicher könnten wir das wirklich deutlich besser hinbekommen, also diesen Shift quasi von Mittag in den Abend. Und das würde dazu führen, dass man Erneuerbare weniger abriegeln müsste und auch Gas bzw. Kohle so ein bisschen runtergefahren werden könnten oder halt etwas weniger ausgelastet werden. Das Zweite ist, dass diese Mittagspeaks auch tatsächlich richtig Steuergelder kosten, weil die Einspeisevergütung bezahlt werden muss, egal was der Strom an der Börse wert ist. Und hier wurde zwar schon ein bisschen gesetzlich nachgebessert, aber problematisch ist es leider immer noch.
Wir kommen auf all diese Aspekte gleich zu sprechen, Andreas. Ganz, ganz toll erstmal dieser Aufschlag.
Jetzt kommt Werbung.
Daniel, die diesjährigen Energietage 2025, die stehen ja bald wieder an. Seit fast 50 Jahren organisiert die Forschungsstelle für Energiewirtschaft, kurz FFE, diesen Energiegipfel. Das ist der zentrale Branchentreff für den Austausch zwischen Umsetzern und Innovatoren. Daniel, du kannst dir vorstellen, da sind die echten Top-Player der Energiewirtschaft zugegen. Die Veranstaltung findet dieses Jahr vom 13. bis zum 15. Mai statt, wieder in der Residenz in München. Und das aktuelle Thema lautet resiliente Transformation bei globalen Turbulenzen.
Ja, sehr aktueller Titel. Im Vorfeld, da werden die Themen der Energietage ja schon heiß diskutiert. Da bekommt man das Gefühl, unsere Energietransformation steht nochmal so richtig vor krassen Entscheidungen. Da geht es zum Beispiel um aktuelle Energiemärkte, Marktdesign, neue Technologietrends und nicht zuletzt natürlich um die Finanzierung unserer Energiewende. Ganz konkret, wie kann die Industrie CO2 einsparen, flexibel bei Verfügbarkeit von günstigem grünen Strom produzieren und trotzdem noch monetär profitieren davon? In einer Session geht es mit der Bundesnetzagentur zum Beispiel genau darum, wie wir diese Flexibilitäten heben können.
Also nochmal zusammengefasst, die Energietage, die beschäftigen sich in diesem Jahr damit, wie wir die Energietransformation bezahlbar weiter vorantreiben können und unsere Energiemärkte resilienter gestalten und zukunftsfähig machen können. Zur Veranstaltung haben sich dieses Jahr echte Top-Player angemeldet, von Energieversorgern bis zu Übertragungsnetzbetreibern, war ja auch in diesem Podcast immer Thema. Aber auch Verteilnetzbetreiber sind dabei, Vermarkter und Leute aus der Finanzwirtschaft und natürlich auch Startups und NGOs. Und liebe Geladenhörer, wenn wir Sie jetzt heiß gemacht haben auf die Energietage 2025, dann sind natürlich auch Sie hiermit herzlich eingeladen. Unter dem Podcast finden Sie nochmal alle Infos zur Veranstaltung und einen Anmeldelink, bei dem Sie sogar nochmal 100 Euro Rabatt von uns bekommen. Link wie immer unter dem Podcast. Erklär doch mal Leuten, die jetzt vielleicht nicht in erster Linie mit Heimspeichern zu tun haben, mit Kleinspeichern, was ist das eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Heimspeicher, Kleinspeicher und Steckerspeichern?
Also ein Steckerspeicher ist so das Einfachste. Das ist wirklich jetzt so ein Speicher von einem Balkonkraftwerk zum Beispiel. Der darf einfach bis maximal 800 Watt einspeisen. Den kann ich in die Steckdose einstecken und der Speicher läuft dann. So, da besteht jetzt keine Gefahr für irgendwie eine Erwärmung in der Leitung oder so in der Wand. Die sind aber immer sehr, sehr klein, so typischerweise 2 Kilowattstunden um den Dreh. Dann gibt es noch Kleinspeicher. Das sind meistens Heimspeicher, die euren Strombedarf mit Photovoltaik zusammen zwar reduzieren, aber nur ein wenig. Also das heißt, die sind jetzt im Vergleich zu der Photovoltaikanlage eher klein und auch im Vergleich zu eurem Verbrauch. Ihr hättet also trotz der PV noch einen starken Strombezug. Und das ist wichtig, weil für diese Art von Speichern jetzt irgendwelche Signale auf Verbrauchsseite gut funktionieren. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie den Strompreis bei hoher Last senke oder erhöhe oder bei hoher Einspeisung, dass ich dann den Strompreis so ein bisschen anpasse oder sowas wie variable Netzentgelte, ne, die wir gleich nochmal beschreiben. So, und das Dritte sind große Speicher, wo man jetzt sehr viel PV hat und wo man über weite Teile des Jahres praktisch gar keinen Strombezug mehr hat. Also das ist tatsächlich bei mir so der Fall. Und deswegen sind dann Signale über den Strompreis den Leuten einfach völlig egal, einfach weil die nichts mehr verbrauchen. Das heißt, ich kann da am Strompreis machen, was ich will. Das juckt die Leute praktisch einfach nicht. Und die haben aber eher einen großen Überschuss und speisen sehr viel ein. Und hier wären jetzt dynamische Einspeisetarife. Das haben wir zwar nicht in der Petition, aber das wäre hier eine sinnvolle Geschichte. Also das heißt, dass zum Beispiel so Dinge wie Direktvermarktung, die wären super sinnvoll, damit diese Leute ihren Überschuss dann in den Abend shiften oder sogar bei Leistungseinpässen einspeisen. Also das wäre halt dann eigentlich das Perfekte für diesen Speicher.
Und da würde ich mal kurz reingrätschen. Jetzt hast du gut dargestellt, was es da alles so gibt. Ich würde natürlich gerne, ich bin selber Mieter, habe keine PV-Anlage, würde gerne mir einen Kleinspeicher oder meinetwegen auch einen Steckerspeicher irgendwie auf den Balkon stellen und würde das gerne Plug and Play einfach in die Steckdose stecken, sodass dieser Speicher mit dynamischen Stromtarifen irgendwie selbstständig Geld verdient. Jetzt fasst doch nochmal zusammen. Was sind denn die derzeitigen Kernprobleme, warum diese Netzdienlichkeit dieser Speicher eben noch nicht funktioniert? Warum geht das nicht?
Also grundsätzlich kann man das tatsächlich jetzt schon machen. Also es gibt dynamische Stromtarife, die kann ich auch jetzt schon nutzen. Das große Problem bei den dynamischen Stromtarifen ist eigentlich, dass solche Speicher aktuell so circa 20-30% Verluste machen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Speicher während einer günstigen Strompreisphase lade, dann mache ich halt schon mal einen gewissen Verlust. Das heißt, ein gewisser Teil geht einfach in Wärme über. Wenn ich ihn dann entlade, halt auch wieder. Das heißt irgendwie, die Preisdifferenz zwischen dem, wenn ich lade und wenn ich entlade, muss groß genug sein, sodass sich das praktisch finanziell überhaupt lohnt, dass ich mindestens mal diese Verluste irgendwie überwinde. Am besten natürlich deutlich mehr. Und das, was da im Moment passiert ist, wir haben halt einen sehr großen Anteil an so Fixpreis, also es sind die Netzentgelte, die einfach fix sind, und auch Steuern halt. Und das heißt, diese Schwankungen, die der Strompreis eigentlich selber hat, die sind gar nicht mehr so groß, so prozentual gesehen. Und das macht so ein Stück weit kaputt.
Das ist ja ganz, ganz interessant zu hören. Es gibt ja ganz viele Leute da draußen, die einen Heimspeicher eben zu Hause haben, die über dynamische Stromtarife letzten Endes Geld sparen, weil sie dann einkaufen, wenn der Börsenstrompreis niedrig ist. So, jetzt mal ganz grundsätzlich, was ist denn jetzt der Unterschied, den du da machst? Also netzdienlich und netzausbausparend. Ich glaube, ich bin schon netzausbausparend, wenn ich eben über dynamische Stromtarife einen Heimspeicher betreibe, der sich eben dann vollsaugt, wenn der Börsenstrompreis niedrig ist. Jetzt bin ich aber trotzdem nicht netzdienlich. Was ist das denn?
Die Begriffe sind ziemlich cool. Das ist so ein Grund, warum ich euren Podcast ganz gerne mag. Die Begriffe unterscheidet man schon, die korrelieren aber auch ein Stück weit miteinander. Zum Beispiel diese Mittagspeaks, von denen ich eben gesprochen habe. Das heißt, wir haben viel zu viel irgendwie im Stromnetz drin und müssen halt irgendwie gucken, wie wir damit umgehen. Also das halt, was wir da vorschlagen, um diese Mittagspeaks in den Griff zu bekommen, das wäre jetzt zum Beispiel netzausbausparend, weil dadurch weniger Leitungen und zum Beispiel Transformatoren ausgebaut werden müssten, und zwar dort, wo private PV-Anlagen wirklich einspeisen, also im Niederspannungsnetz zum Beispiel. Und weil die Einspeiseleistung, wie gesagt, so hoch ist, dass die kleineren Trafos, die das nicht überall in die nächsthöhere Ebene, also zum Beispiel die Mittelspannungsebene bringen können, also das überlastet die dann teilweise. Das heißt, in gewissen Gebieten wird das für eine Einsparung sorgen beim Netzausbau. Also man spricht jetzt hier eher von was Langfristigem, was halt wirklich Kosten spart. Netzdienlich ist dann zum Beispiel, wenn man das Stromnetz wirklich stabil hält, also das ist dann eher was Kurzfristiges, ne? Das sind zum Beispiel eher Großspeicher, die dann zum Beispiel diese 50 Hertz in unserem europäischen Stromnetz, also die wirklich das gesamte Stromnetz hat überall dieselbe Frequenz, und das muss stabil gehalten werden. Also das heißt, wenn zu viel drin ist, zu viel Einspeisung, zu viel Last, dann muss man das irgendwie immer ausregeln, und hier brauche ich jetzt ganz andere Sachen. Und hier wären zum Beispiel Großspeicher viel, viel sinnvoller und auch das Mittel der Wahl. Und da wird ja auch gerade viel dran gebaut. Das nennt man dann zum Beispiel Primärregelung, Sekundärregelung, und es gibt sogar Tertiärregelungen. Und genau da brauchen wir halt dann eher solche Speicher.
Aber fass doch bitte nochmal so zusammen, warum funktionieren denn viele Heimspeicher heute so in der Realität noch nicht netzdienlich?
Meine Zusatzfrage: Können Kleinspeicher überhaupt netzdienlich arbeiten, rein technisch gesehen?
Also ich würde jetzt auch nicht per se unterschreiben, dass Kleinspeicher nicht netzdienlich arbeiten können. Der Begriff ist so kompliziert. Also es gibt zum Beispiel sowas wie Spannungshaltung. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie in dem Stromnetz selber versuchen, zum Beispiel in dem Niederspannungsnetz, die Spannung stabil zu halten. Und da gäbe es jetzt zum Beispiel auch Ansätze, dass Kleinspeicher sowas sogar von sich aus machen, also passiv, ohne ein externes Signal, dass man zum Beispiel die Spannung einfach misst und entsprechend die Leistung dieser Kleinspeicher ausregelt. Das hat jetzt mit unserer Petition gar nichts zu tun. Nur noch einfach mal so, dass man so versteht, was man da eigentlich alles machen könnte. Man könnte auch Kleinspeicher zusammenfassen in einem Schwarm und dann über eine Firma zum Beispiel auch an solche Regelleistungsmärkte bringen. Also Primärregelleistung jetzt eher nicht, das ist dann zu schnell. Aber gerade diese etwas längerfristigen Regelungen, die könnte man auch damit vermutlich machen, auch wenn der Eintrag vermutlich eher sehr begrenzt ist. Also ich denke, das wäre jetzt nicht so schrecklich viel. Aber es ginge theoretisch auch. Ist jetzt eher die Frage, macht es Sinn und ist es halt, bringt es wirklich einen echten Eintrag? Das weiß ich tatsächlich nicht.
Heißt das jetzt am Ende, dass der Netzbetreiber vollen Zugriff auf meinen Speicher haben muss? Weil ja, wegen der Regulatorik, um das zu regulieren auch tatsächlich.
Es ist ja aktuell so, dass die Netzbetreiber mehr Zugriff bekommen, auch auf kleinere Anlagen, wie zum Beispiel PV-Anlagen, auch größere Heimspeicher. Wärmepumpen, Dimmen, das hat sicherlich, haben die sicherlich die meisten schon mal gehört. Also sowas passiert tatsächlich. Und jetzt muss man hier natürlich aufpassen, wenn jetzt ein Verteilnetzbetreiber wirklich jeden kleinen Steckerspeicher steuern möchte. Da muss ich zugeben, ich glaube, das wollen die gar nicht. Das ist sicherlich sehr, sehr übertrieben und das wird auch wenig helfen, weil die halt einfach zu klein sind in der Summe. Also in der Summe vielleicht nicht, aber als Einzelding. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Netzbetreiber wirklich machen möchte. Jetzt kommt es ja wieder darauf an, welchen Punkt der Netzdienlichkeit ihr so konkret ansprecht. Wie gesagt, wenn es jetzt um die Spannungshaltung geht, so könnten die Speicher da möglicherweise selber etwas tun, also so von ganz alleine. Das wäre interessant. Oder es wäre auch ein externes Signal denkbar, also zum Beispiel irgendeine Art von Index, der die Netzbelastung irgendwie in irgendeiner Form wiedergibt, von also der Verteilnetzbetreiber, an dem sich die Speicher dann orientieren. Man kann es aber auch über den Preis machen, also insbesondere über die variablen Netzentgelte. Und das ist ja auch das, was wir vorschlagen, weil der Vorteil davon ist, dass die Netzbetreiber das selber festlegen, mehr oder weniger. Und den Strompreis zum Beispiel nicht, den können die nicht so gut anfassen, aber diese variablen Netzentgelte, da können die schon selber was machen und damit entsprechend so ein bisschen auch die Belastung in ihrem Netz halt wiedergeben.
Ich gebe mal diesen typischen Mythos wieder. Der Verteilnetzbetreiber, unsere Stadtwerke, die wollen keinen Stress. Das ist jetzt ein Mythos, liebes Publikum. Wissen tue ich das nicht. Ich weiß, dass viele in YouTube sowas behaupten und in Kommentaren schreiben. Da heißt es, das ist doch irre aufwendig für einen Netzbetreiber, irgendwie diese hohe Volatilität im Stromnetz auszupegeln. Jetzt kommen die Solar-PV-Kraftwerke noch dazu. Im Grunde genommen weiß eigentlich keiner, wie sehr diese Niederspannungsnetze ausgelastet sind. Das hoffe ich doch, wird damit nicht noch komplizierter, wenn jetzt die ganzen Speicher ans Netz kommen. Aber ich nehme auch ein bisschen wahr, du kämpfst ja auch für die Digitalisierung dieser Speicher. Insofern, wie soll das denn jetzt gehen? Wie sollen die digitalisiert einsehbar für die Stadtwerke ans Netz kommen?
Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt, also gerade die Digitalisierung. Und da sind jetzt so, gerade für diese kleineren Geschichten, sind die Smart Meter halt wahnsinnig wichtig, ne? Und das Problem ist, dass das momentan sehr wenige Leute haben. Also auch wir jetzt hier zum Beispiel bei mir, mir wurde der jetzt krasserweise vor 2 Tagen eingebaut. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, weil wir jetzt halt endlich weitermachen können. Man könnte jetzt für so kleine Speicher und so kleine Haushalte, von denen ich jetzt spreche in der Petition, eigentlich auf viel einfachere Systeme übergehen. Also so ein Smart Meter, wie er jetzt ist, ist halt relativ kompliziert tatsächlich, weil er aus 2 Geräten besteht. Er ist einmal aus dem Gateway, also das sendet praktisch die Daten, die dann der Zähler, das ist das 2. Gerät, bereitstellt, sendet das an den Netzbetreiber. Und das Gateway, das könnte man sich eigentlich sparen. Und zum Beispiel wie so ein Anbieter, zum Beispiel Tibber oder so, die machen das über so einen IR-Lesekopf, also einen Infrarot-Lesekopf, den ich an den Stromzähler hefte und der schickt diese Daten dann übers Internet an den Netzbetreiber. Jetzt ist es so, dass dieses Gateway eigentlich für größere Haushalte ausgelegt ist, weil das hat auch einen Rückkanal. Ja? Also um gerade zum Beispiel solche Dinge wie eine Wärmepumpe zu dimmen und so weiter. Das heißt, es kann auch irgendwie was senden, also an das Haus. Und den bräuchte man bei kleinen Haushalten logischerweise nicht, weil was will ich da groß steuern? Also ein Kühlschrank oder so, das macht natürlich keinen Sinn, den irgendwie zu dimmen. Das würde auch nicht viel an der Netzbelastung ändern. Und das würde das ganze System aus Sicherheitsaspekten auch einfacher machen. Also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Und wir hatten es jetzt so vorgesehen, falls das zum Beispiel gar keine Option ist, weil man halt sagt, wir haben jetzt dieses schöne System und das läuft jetzt alles und das wollen wir nicht, dann wäre es zumindest cool, wenn man diese Smart Meter, so wie sie jetzt sind, für automatisierte Anwendungen nutzen könnte. Das wäre dann so eine Art zweite optionale Geschichte, die wir eingebaut haben. Denn im Moment ist es wirklich so, ich kann zwar so ein Kabel und auch einen kleinen Computer irgendwie in den Smart Meter reinstecken, aber ich kann die Daten nicht wirklich abgreifen, weil es keine Software dafür gibt. Also das ist wirklich echt verrückt. Und das macht natürlich solche automatisierten Anwendungen, wie jetzt so ein Stecker, Speicher oder auch solche EMS-Geschichten, also so Energiemanagement-Geschichten, sehr kompliziert. Und die Stecker-Solarhersteller, die gehen jetzt zum Beispiel sogar so weit, dass die zusätzlich noch einen Energy-Meter einbauen. Und dafür muss ich jetzt aber wieder einen Elektriker kommen lassen, obwohl ich das eigentlich schon habe, wenn ich so einen Smart-Meter habe. Und das ist natürlich irgendwas, was man da echt verbessern könnte. Also hier so versuchen, so ein bisschen mehr auf die Hardware, die da momentan installiert wird und die läuft, sowas wie Steckerspeicher dann auch einzugehen. Also irgendwas davon wäre schön, wenn man das versucht umzusetzen.
Liebes Publikum, wir machen mal kurz einen Ausflug zu einer früheren Petition. Wenn Sie nämlich ein Balkon-PV-Kraftwerk haben, dann können Sie sich wahrscheinlich bei Andreas bedanken. Der hat nämlich früher auch eine Petition eingereicht im Sommer 2023. Sehr erfolgreich. Wir haben das alle sehen können, auch auf dem Kanal. Andreas, fass das bitte nochmal zusammen. Was war da los? Um was ging es da genau für alle, die das irgendwie noch nicht kennen? Und was hat das ausgelöst?
Ja, also bei mir hat das hauptsächlich Schlafmangel ausgelöst damals. Der Hauptpunkt, glaube ich, war, dass es ein gewisses Recht für Mieter oder Mieterinnen gibt, dass Vermieter und Eigentümer jetzt nicht aus willkürlichen Gründen so ein Balkonkraftwerk verbieten können. Also da gab es teilweise wirklich sehr wilde Begründungen, warum man das jetzt nicht einbauen darf. Ich meine, es ist ja wirklich immer so ein reversibles System. Das heißt, ich hänge es auf. Und da sollte es eigentlich jetzt kein großes Problem geben, sowas mal zuzulassen halt. Also teilweise kamen dann auch Sachen wie, ist nicht schön oder so. Und das hat tatsächlich gereicht, um sowas zu verhindern. Und das war jetzt einer der wichtigen Punkte, dass wir das umsetzen konnten, dass diese Maßnahmen oder die Balkonkraftwerke als privilegierte Maßnahme gelten. Das heißt, so ein Vermieter oder ein Eigentümer muss jetzt schon sehr, sehr triftige Gründe anbringen, um sowas zu verhindern halt. Und das ist, denke ich, auch irgendwie fair. Und tatsächlich alle Punkte, die wir gefordert haben, sind damals umgesetzt worden. Also da haben wir uns wirklich sehr, sehr gefreut. Das war echt klasse. Also hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist.
Dadurch, dass jetzt immer mehr Solar-PV mittags einspeist, hat man tatsächlich jetzt vielleicht das ein oder andere Problem mit den Verteilnetzbetreibern, die vielleicht potenziell ein bisschen unsicherer werden, dadurch, dass sie eben belastet werden zu den Mittagsstunden. Hast du mal mit diesen Verteilnetzbetreibern gesprochen? Wie sehen die das jetzt, diese aktuelle Petition, wo dann eben Kleinspeicher jetzt im Vordergrund stehen?
Unserer Meinung nach sehen die das recht positiv. Ich glaube, bevor die grundsätzlich ein bisschen Angst haben, ist natürlich diese starke Digitalisierung, die da auf die zukommt. Das ist ein Mammutprojekt für die Verteilnetzbetreiber. Also da muss man auch ein bisschen für die sprechen, dass man das jetzt nicht zu schnell macht und auch entsprechend die Zeit lässt, sowas auszubauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Möglichkeit für die halt relativ einfach, jetzt irgendwelche Speicher, die schon da sind, in die Netzdienlichkeit zu bringen, was für die am Ende auch weniger Arbeit bedeutet. Also das heißt, die sind ja im Prinzip dazu da, gerade diese Netze stabil zu halten. Und das kann natürlich durchaus helfen und das sehen, glaube ich, da auch viele positiv. Also da hatten wir jetzt tatsächlich eher gutes Feedback bekommen.
Das ist ja hochinteressant zu hören, weil ich glaube, so ein gängiges Vorurteil ist ja immer, oh, die sind total skeptisch, die wollen ihre Netze schützen, die wollen den vollen Zugriff drauf haben und die möchten eben nicht diese Abregelung selber machen. Jetzt ist halt die Frage, nervt die das oder ist das für die eigentlich sogar eine tolle Sache jetzt mit den Kleinspeichern? Weil es könnte ja dazu führen, dass eben sogar weniger Netze ausgebaut werden am Ende.
Also ich glaube, alles, was irgendwie Ausbau spart und die Netze erstmal entlastet, besonders für kommenden Sommer, also da haben die viele schon tatsächlich auch ein bisschen Sorge, dass da möglicherweise hier und da was eng wird, ist, glaube ich, alles herzlich willkommen im Moment. Also ich glaube, da freuen die sich. Auch was den Smart-Meter-Ausbau angeht, da ist es, glaube ich, so ein bisschen geteilter Meinung. Ich glaube, von den Maßnahmen jetzt wirklich sowas, also ein ganz neues System einzuführen, da kann ich mir vorstellen, sind die nicht so begeistert, aber halt so die Sachen etwas besser aufzumachen, also zum Beispiel diese Hahnschnittstelle jetzt irgendwie aufzumachen, damit mehr Leute sowas nutzen können, einfacher, das ist jetzt, glaube ich, keine große Sache. Eine neue Abrechnung einführen übers Internet, da sind die, glaube ich, so ein bisschen, also diese IR-Schnittstelle quasi aufmachen, ich glaube, das könnte schwierig werden halt, das glaube ich, ein bisschen Skepsis da, was ich auch verstehen kann, das ist natürlich auch wirklich nochmal da mehr Aufwand. Ja, so in etwa, glaube ich, ist der Konsens bisher, den wir da so gehört haben. Es ist aber auch sehr wenig hier, es waren nur Einzelne und insgesamt hatte ich jetzt aber da eher einen positiven Eindruck.
Dann gehen wir noch kurz auf einen Aspekt ein. Du hast es schon vorhin angesprochen, der Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, diese zeitvariablen Netzentgelte, die kannst du dir im Modul 3 sehr gut vorstellen für die Kleinspeicher, die dann eben ans Netz angeschlossen werden und die tatsächliche Netzbelastung vor Ort widerspiegeln. So heißt es in deiner Petition. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Was ist da jetzt so die Perspektive?
Wir brauchen ja eigentlich irgendeine Art von Signal. Welches das jetzt am Ende ist, ist uns tatsächlich egal, was jetzt irgendwie die Physik des Stromnetzes wiedergibt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einfach mal den Strompreis selber anguckt, der gilt ja für ganz Deutschland. Das heißt, der kann jetzt unmöglich sagen, was zum Beispiel in einer Stadt los ist oder in einem Ort oder sowas. Das kann der einfach nicht darstellen. Ne? Der kann das nur so insgesamt irgendwie für Deutschland darstellen. Das heißt, damit wird nicht jegliche Physik abgebildet. Und da würde man natürlich lieber hingehen, dass man irgendwie mit irgendeinem Preissignal, also dass es irgendwie sich für die Leute lohnt, sich netzdienlich zu verhalten, die Physik oder die Netzbelastung etwas besser wiederzugeben. Da muss man jetzt überlegen, was kann ich zum Beispiel mit so variablen Netzentgelten überhaupt schaffen? Da kann man eigentlich alles abbilden, was sich irgendwie halbwegs prognostizieren lässt, zumindest so auf 1-2-Tage-Basis, ne? Also beispielsweise das Wetter wäre eine Möglichkeit. Wenn man guckt, wie das jetzt gemacht ist, also in dem Paragraph 14a, da ist es tatsächlich so, dass diese Netzentgelte, ich glaube, nur einmal pro Saison geändert werden. Also das heißt, die gelten dann für eine komplette Saison. Und das gibt natürlich jetzt nicht wirklich die Netzbelastung physikalisch richtig wieder, was jetzt zum Beispiel das Wetter angeht. Ne? Das gibt so einen ganz groben Verlauf wieder. Also man hat die Jahreszeiten dann irgendwie da drin. Das kann man machen, das ist auch gut. Aber die wirkliche tägliche Netzbelastung kriegt man damit nicht so gut hin. Und da kann man zum Beispiel besser werden und so grobe Wetterlagen wiedergeben. Man könnte auch die CO2-Belastung sogar wiedergeben. Es gibt zum Beispiel sowas wie den Grünstromindex, der sowas macht, der das auf stündlicher Basis macht. Das ist auch total spannend. Fairerweise muss man aber sagen, ganz kurzfristige Dinge sind damit mit so einem variablen Netzentgelt nicht auflösbar. Also das ist unrealistisch. Also wenn ich jetzt wirklich irgendein vollkommen schnelles, also im Sekundenbereich, unvorhergesehenes Ereignis habe, was auch immer das jetzt sein mag, das kann ich natürlich nicht wiedergeben. So schnell ist das nicht. Also das hat dann da auch irgendwie eine gewisse Grenze.
Ja, du listest neben der Entgeltsystematik, die wir schon besprochen haben, und den Smart Metern noch zwei weitere Dinge auf, die für den Rollup netzdienlicher Kleinspeicher auch nötig wären. Und zwar einmal die regulatorische Gleichstellung mit Stecker-Solargeräten und Entbürokratisierung. Fangen wir vielleicht mal an mit der Gleichstellung. Fasst das nochmal bitte zusammen, was dir da irgendwie vorschwebt.
Ja, also das kann man, glaube ich, recht einfach zusammenfassen. Das ist so dasselbe Problem, was wir damals mit Stecker-Solargeräten hatten, dass man die halt immer noch sehr kompliziert anmelden muss. Also man muss dann zum Beispiel auch auf eine Rückmeldung des Netzbetreibers warten und so weiter. Teilweise muss sogar ein Elektriker kommen. Und das liegt einfach daran, dass diese kleinen Speicher im Moment noch gar nicht vorgesehen sind. Die werden im Moment einfach so behandelt wie ein wirklich großer PV-Speicher. Und entsprechend hat man all diese ganzen Dinge, die da dranhängen, mit dran. Manche Netzbetreiber sind da jetzt schon sehr großzügig und haben einfach keine Lust auf den ganzen Ärger, der dahinter hängt, und sind dann da, sag ich mal, was entspannter. Manche ziehen es dann aber auch einfach echt hart durch und machen es dann den Leuten, die sowas anmelden wollen, schwer, was dazu führt, dass die Leute die Dinge einfach nicht anmelden. Und das ist natürlich immer eine ganz verheerende Geschichte, weil ich dann wirklich jegliche Kontrolle auch verliere. Also einmal darüber, wie viel ist da eigentlich los, wie viel von diesen Speichern ist am Netz. Und auch solche Dinge wie diese variable Netzentgelte, wenn die nicht angemeldet sind, kann ich davon gar nichts machen. Also das ist einfach gar nicht möglich ohne Anmeldung. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Entwicklung, ne? Also die Leute sollten jetzt keine Angst haben, irgendwelche Repressalien zu bekommen, wenn sie jetzt so ein Ding anmelden halt. Also zum Beispiel, dass sie dann Elektriker kommen lassen müssen oder dass der nicht angenommen wird und so weiter. Das ist natürlich dringend zu vermeiden. Ich denke, hier müsste man nochmal nachbessern und dann wäre das Thema auch gegessen.
Andreas, wenn ich diese Petition jetzt mal durchlese, dann denke ich eigentlich die ganze Zeit, ja, das brauchen wir, genau das auch noch, und das absolut kann ich alles unterschreiben, liebes Publikum, an der Stelle unterschreiben Sie das auch. Trotzdem kriege ich irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht so eine Art Priorisierung dieser einzelnen Punkte brauchen. Ganz im Hintergrund schwebt natürlich irgendwie dieses Problem der Kupferplatte, dass wir alle bundesweit dieselben Strompreise haben. Das, wenn wir das sozusagen als Bedingung ansehen, frage ich mich, naja, wir brauchen erstmal die Digitalisierung dieser Niederspannungsnetze, bevor wir dann irgendwie am Ende die Kleinspeicher ins Netz bringen können. Jetzt sagst du, wir brauchen das alles. Hast du irgendwo eine Vorstellung, wie man das einzeln priorisiert? Also müssen wir die Systemfrage nicht vielleicht doch eher lösen, bevor wir dann für das Recht des einzelnen Speichers kämpfen?
Wie gesagt, für mich ist eigentlich immer ganz klar, wir müssen irgendwie die Physik besser im Preis wiedergeben. Wie das geschieht, ist am Ende relativ egal. Aktuell, also kommen wir mal gerade auf die Strompreiszonen, gibt es da eine Strompreiszone in Deutschland. Und das gibt natürlich die Physik beziehungsweise die Belastung des Stromnetzes nur sehr, sehr bedingt wieder. Jetzt ist es mit den Strompreisen halt so, dass was wir da jetzt vorschlagen, ist damit praktisch nicht umsetzbar. Also weil wir diese eine Strompreiszone haben und es wird zum Beispiel aktuell schon diskutiert, ob wir daraus zwei machen. So, wenn man sich jetzt die Kämpfe ansieht, die dort stattfinden, nur um aus einer zwei zu machen, dann habe ich Sorge, dass jetzt eine komplette Reform, also dass man jetzt sagt, ich mache es noch feiner, wirklich, wirklich schwierig wird. Und man muss ja auch sehen, dass dieser Strompreis, diese Preiszone, im europäischen Verbund ist. Das heißt, das hat auch Einfluss auf unsere Nachbarn. Und das ändert man nicht mal so eben. Ich glaube, das ist tatsächlich was ein bisschen Vorlauf und sehr viel Überzeugungsarbeit und so weiter auch notwendig macht. Die Netzentgelte, die wir vorschlagen, haben da einen Vorteil. Also das wäre dann auch so Richtung Priorisierung, weil sie halt mehr oder weniger vom Netzbetreiber bestimmt werden, von dem jeweiligen. Und das geht dann viel einfacher. Also ne, man kann, der kann halt die Last in seinem Netz, die kennt er ganz gut. Und deswegen ist es jetzt hier, glaube ich, einfacher, sowas als Signal zu nehmen. Das war zumindest unsere Überlegung. Und ich glaube, das ist auch aktuell so der Weg, den man da macht. Mit den Smart Mietern, das sehe ich absolut auf Prio 1. Also ohne irgendeinen Smart Meter kann ich gar nichts machen, weil ich kann dann keine dynamischen Stromtarife machen. Ich kann also wirklich nichts. Ne? Also das muss, finde ich, Prio 1 sein, egal was wir tun, auch unabhängig von unserer Petition. Also das muss jetzt wirklich richtig Druck reinbekommen und schnell gehen. Also da sehe ich eigentlich fast den größten Punkt. Und variable Netzentgelte halte ich aber auch für sehr, sehr wichtig, weil diese Problematik gerade mit den Mittagsspitzen, die wird auch jetzt diese Saison wahrscheinlich recht spannend und aktuell, sodass ich da auch schon ein bisschen Druck sehe. Also man sollte da das nicht zu locker alles nehmen, ne?
Du schreibst zum Beispiel innerhalb der Petition, dass du die Anbieter von dynamischen Stromtarifen sozusagen auch dazu bewegen willst, irgendwie diese digitalen Schnittstellen so weiterzuentwickeln, dass eben Netzentgelte, Umlagen und Steuern sozusagen ganz transparent für alle digitalen Geräte zugänglich werden. Das musst du noch mal kurz erklären. Das ist offenbar noch nicht der Fall.
Ja, das mag man nicht glauben. Also es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt den Strompreis, den stündlichen, kennen möchte, also zum Beispiel brauche ich ja sowas für so einen automatisierten Kleinspeicher oder auch für ein Energiemanagementsystem, also sowas entwickle ich auch gerade, oder sowas wie EVCC ist ja auch ein ganz tolles Open-Source-Projekt, die müssen alle den stündlichen Strompreis kennen. Und da wäre es natürlich irgendwie klasse, wenn man den irgendwo zentral abrufen könnte. Und die Schwierigkeit dabei ist, den Börsenstrompreis, also das ist ja ein Bestandteil des Strompreises, den kann ich zum Beispiel bei der Bundesnetzagentur abgreifen. Dann gibt es ja noch die Netzentgelte und die sind von Ort zu Ort unterschiedlich. Also die unterscheiden sich in Deutschland. Und das kann ich tatsächlich nicht automatisiert machen. Also es gibt, klar, ich komme irgendwie an die Auskunft dran, indem ich Google oder bei meinem Netzbetreiber schaue. Aber jetzt mal so eine zentrale Schnittstelle für so ein automatisiertes System gibt es halt leider nicht. Und da sollte man ganz dringend nachbessern. Da wäre auch zum Beispiel die Plattform der Bundesnetzagentur Smart total prädestiniert für. Und das ist auch unser Vorschlag, dass man das dort einbaut. Dasselbe gilt für Steuern und Umlagen, wobei die jetzt eher konstanter sind. Da wäre es auch okay, wenn man die jetzt von mir aus einmal fix eingibt. Da kann man mit leben. Aber die Netzentgelte, das wäre schon eine klasse Sache, um solche Projekte da jetzt nicht noch komplizierter zu machen, als sie jetzt schon sind.
Die Firma Enpal, die geht einen ähnlichen Weg, was du auch mit der Petition vorhast. Die haben offenbar in der Regulatorik eine Lücke gefunden, wie sie ihre Heimspeicherkunden schon teilhaben lassen können an einem virtuellen Großkraftwerk. Kannst du das mal kurz beschreiben? Was sind da so die Unterschiede?
Ja, also das ist eigentlich eine ganz feine Geschichte, finde ich. Also die schließen jetzt halt ganz viele kleine Speicher zusammen und damit können die auch zum Beispiel andere Märkte erreichen, also was man als Einzelperson nicht so gut kann. Ne? Also ich glaube jetzt zum Beispiel den Intraday-Markt oder halt auch diese Regelleistungsmärkte. Ich weiß nicht, ob die das jetzt schon machen, aber theoretisch könnte man das versuchen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit das schon ausgegoren ist. Grundsätzlich ist das aber eine schöne Idee. Das hat nicht nur Vorteile, also die Nachteile wären zum Beispiel, dass man die Speicher dann alle gleichzeitig steuern können muss. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Enpal als Beispiel nehmen oder Sonnen oder wie die alle heißen, die müssen jetzt natürlich irgendwie diese Speicher dann auch gleichzeitig steuern können. Und das bedeutet jetzt für Bestandsanlagen ist das dann natürlich ein bisschen schwieriger. Also die müssen das dann irgendwie auch hardwaremäßig umsetzen können. Das heißt, wenn dann ein Signal kommt, müssen die es irgendwie umsetzen können. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht mit jeder Bestandsanlage funktioniert. Das bedeutet, dass man wahrscheinlich eher Geräte dann auch bei diesen Firmen kauft und die dann direkt eingebunden sind. Und dann ist es auch eine feine Geschichte. Und es ist so ein bisschen, also oftmals auch nicht ganz transparent, was man da eigentlich wirklich bekommt. Also wie viel behält sich dann praktisch der Betreiber an den Gewinnen ein, die er dann an den Märkten macht und wie viel gibt er dann weiter? Das ist manchmal ein bisschen intransparent. Ich will es aber nicht schlecht reden. Ich finde eigentlich ganz im Gegenteil, dass es eine sehr wichtige und gute Entwicklung ist, weil genau solche Aggregatoren brauchen wir ganz dringend. Ne? Also die halt auch zum Beispiel das für Leute, die jetzt auch nicht so technisch versiert sind, dann halt einfach und gut verfügbar machen. Deswegen sehe ich das eigentlich sehr, sehr positiv. Genau, aber für Bestandsanlagen, da muss man vielleicht auch nochmal schauen. Und das ist vielleicht auch so das, was wir ansprechen und halt auch Kleinstanlagen. Ne? Die würde man jetzt vermutlich auch nicht unbedingt bei sowas direkt mit reinbeziehen. Das ist dann, denke ich, eher Quatsch.
Ja, Andreas, herzlichen Dank, dass du da warst und auch vielen Dank, dass du uns deine Petition näher gebracht hast. Liebes Publikum, hier nochmal der Appell an Sie, bitte unterstützen Sie diese Petition und ansonsten sehen oder hören wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, dann hoffentlich sieht man sich nochmal auf dem Kanal.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt's dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.